Minus aufzuspielen und tagtäglich aufzuhören.
Jeden Mittag steigt die 80-jährige Marianne Fenk die Stufen des Vilsecker Vogelturms nach oben, um die drei Uhrwerke aufzuziehen.
Das bis morgen wieder geht, bis um die Zeit. So, Mama.
Was heute Marianne Fenk erledigt, war über 200 Jahre hinweg Aufgabe der Türmerfamilie Peißner.
Das passt, wenn es lieber zäh ist.
Marianne Fenks Nichte, Adolfine Nitschke, ist die Kultur- und Tourismusbeauftragte Vilsecks und die Hüterin des kleinen Türmermuseums hier oben im Vogelturm.
Also die Peißner-Familie ist eigentlich aus Auerbach rübergekommen und sind hier nach Vilseck gekommen und haben Familien gegründet und sie hatten viele Kinder und die Kinder haben dann gleich wieder den Türmerdienst übernommen.
Der letzte Türmer namens Peißner starb im Jahr 1911. Heute lebt keiner der Nachfahren mehr in dem oberpfälzischen Städtchen. Aber im Türmermuseum wird jetzt wieder an die Peißners erinnert. Denn einer von ihnen stach den bayerischen König Ludwig I. in der Gunst der Lola Montes aus. Elias Peißner, geboren am 5. September 1825 in Vilseck, als Sohn des Türmers Jakob Peißner und seiner Ehefrau Katharina Barbara, Tochter des ortsansässigen Metzgermeisters Kotzbauer, war ein...
Ja, Draufgänger würde man vielleicht heute sagen. Er hat sich halt nicht geschert um irgendwelche Konventionen, er hat sein Ding gemacht.
Elias Peißner und seine Lola Mannen, der feurige Favorit der Gräfin Landsfeld. Eine Sendung von Justina Schreiber.
Hör die Leid und laus durch Song, der Bürgermeister gibt bekannt.
Wenn der Rentner Josef Eierer, in einen weiten dunklen Mantel gehüllt, Touristen durch Vilseck führt, mimt er den Nachtwächter. Er bleibt vor dem Wünnenberghaus am Marktplatz 20 stehen. Hier wohnte die Familie Peißner, nachdem der Turm der Burg Dagestein verfallen war und als Türmerbehausung nicht mehr in Frage kam. Das graue Haus mit den weißen Stuckverzierungen ziert ein hübscher Erker, den die Vilsecker aus gutem Grund den Lola Montes Erker nennen. Der Fremdenführer holt ein wenig aus.
Und die Lola Montes, das war eigentlich eine bildhübsche, junge, schwarzhaarige Frau. Und das war in König Ludwig I., also seine Geliebte. Also, und die Frau war in München überhaupt nicht beliebt. Da hat einmal der Erzbischof von München hat einen Brief geschrieben an König, er soll doch die Finger laufen von der Lola. Da hat der König zurückgeschrieben, bleib du bei deiner Stola und lau mir meine Lola.
Zigtausende von Gulden müssen aus Ludwig I. Geldschatulle fließen, bis im Mai 1847 Lola Montes endlich ihr prachtvolles Palais in der Münchner Barer Straße 7 beziehen kann. Die wenigen Studenten, die der Einladung in den Salon der von den Einheimischen verachteten Mätresse des Königs folgen, sind Mitglieder des Chors Palatia. Am späten Abend des 18. Juni 1847 lässt sich der Vorsitzende der Studentenverbindung, der 21-jährige Elias Peißner aus Vilseck, dazu hinreißen, der schönen Lola sein Käppi auf die schwarzen Locken zu drücken. Die Stimmung ist ausgelassen. Ein Verbindungskäppi auf dem Kopf einer Frau von zweifelhaftem Ruf. Der ehrenrührige Fauxpas des Oberpfälzer Jurastudenten macht schnell die Runde an der Universität. Am nächsten Tag schon fliegt Peißner samt seinen Begleitern in hohem Bogen aus dem Chor Palatia.
Von dem Augenblicke an waren sie der Lola Montes Lieblingssatelliten und stets ihre unzertrennlichen Begleiter.
So ein zeitgenössischer Bericht über den dunklen Fleck in Bayerns Geschichte. Mitgehangen, mitgefangen. Plötzlich steht Peißner auch politisch an der Seite einer Frau, die mit ihren Intrigen gegen die antiliberalen, ultramontanen, also papsttreuen Staats- und Kirchenmänner des Volkes Zorn reizt. Der König lässt sich nämlich beeinflussen und feuert fast das gesamte Kabinett.
Und es war so schlimm, die Frauen immer schleunig auf die Straße gekommen, weil die Bevölkerung hat mit Pferdeäpfel, also mit Pferdemist, nach ihr geschmissen. Und hat einen Bodyguard, also einen Leibwächter gebraucht. Und der Elias Peißner, und jetzt kommt der Hammer, das war ein Bursch mit 1,90 Meter, und den hat der König eingestellt als Bodyguard.
Im Juli 1847 erlaubt Ludwig I. dem geschassten Chorstudenten, eine neue Verbindung zu gründen, die Alemannia. So sichert sich der König an der Universität, deren katholisch-konservative Elite den Lola-kritischen Ton vorgibt, einige treue Gefolgsleute. Die spanische Tänzerin jedoch, die der verliebte Monarch zur Gräfin Landsfeld erhoben hat, bietet sich als Schutzpatronin und Schutzbefohlene der Alemannen an. Die Verbindungsfarben Rot, Gold, Braun werden ihrem Wappen entlehnt. Die schöne Frau könnte keine ergebenere Leibgarde finden. Peißner gesteht später,
dass ich bis über beide Ohren in sie verliebt wurde. Und dass ich in der ganzen Zeit selbst mein Leben für sie gegeben hätte.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Sie trugen nun Farben und Abzeichen eines Studentenchors und nannten sich Alemannen, während sie hätten alle Hunde heißen sollen.
Die Fronten sind klar. Hier die fünf herkömmlichen Münchner Verbindungen, dort die Lola-Mannen, wie die Gruppe um den Feschen Peißner bald heißt. Wenn einer von ihnen den Hörsaal betritt, gellen Pfeifkonzerte. Doch die als Günstlinge verschrienen Alemannen geben sich selbstbewusst bis arrogant.
Denn nicht bloß, dass es durchwegs nur bildschöne Studios waren, die Gräfin kleidete sie auch so, dass sie vorteilhaft von der Mehrzahl der Studenten abstachen, die nach alter Sitte oft recht buschikos daherkamen.
Und denken dabei, die Gedanken sind frei.
Man munkelt, dass die karmesinroten Samtmützen der schneidigen Lola-Mannen aus den Unterröcken der Montes gefertigt seien. Die Zeitungen lassen keine Gelegenheit aus, die potenten Stammhalter der nächtlichen Freuden der Tänzerin zu verspotten.
Die Alemannen, zur Ehre der Nation und insbesondere der Studentenschaft sei bemerkt, dass ihrer nur sehr wenige waren, genügten der Lola Montes vielleicht als Männerharem, nicht aber als Leibgarde, deren sie bei ihren häufigen Attentaten auf harmlose Menschen und dadurch hervorgerufener Erbitterung des Publikums sehr nötig hatte. Polizei musste immer wieder eingreifen.
Die Gaudi kippt schnell. Angeheizt von Lola Montes eskalieren die Straßentumulte zwischen ihren Alemannen und den studentischen Gefolgsleuten der Ultramontanen. Ludwig I. lässt am 9. Februar 1848 die Universität schließen, um Ruhe herzustellen. Das Gegenteil ist der Fall. Nun erheben sich auch die Bürger gegen die babylonische Hure und ihre Zuhälter. Einen Tag später verbietet der König das umstrittene Chor. Die etwa 18 Lola-Mannen haben per Dekret die Stadt sofort zu verlassen. Einen weiteren Tag später weist der Polizeidirektor auch die Gräfin Landsfeld aus. Zu ihrem eigenen Schutz, versteht sich.
Also, das passt wieder. War, wenn ich es überziehe, und dann geht die Uhr, dann geht alles hinterisch.
Filseck lebt heute gut von und mit den amerikanischen Streitkräften, die hier seit 1945 stationiert sind. Bevor die Soldaten kamen, stand die Zeit im Ort komplett still, meint der Fremdenführer Josef Eierer.
Von der Lola Montes bis Nachkriegszeit hat sich fast nichts geändert. Ich habe noch mit der Kuh gackert.
Wie konnte ein derartig verschlafenes Nest den königsgesichtigen Elias hervorbringen? Vor allem im mütterlichen Zweig der Familie, bei den Kotzbauers, hält sich das Gerücht, er sei ein natürliches Kind Ludwig I. gewesen. Die örtlichen Kirchenbücher belegen allerdings eindeutig, dass er der leibliche Sohn des Ehepaars Peißner war. Auch sein Vater tanzte schon aus der Reihe. Anders als die Vorfahren tat sich der Türmer nicht als Kapellmeister hervor, sondern versuchte sich als Geschäftsmann und scheiterte. Der Sohn warf dem hochverschuldeten Vater vor,
durch seinen Leichtsinn seine ganze Familie ins Unglück gestürzt zu haben, dass seine Söhne und Töchter, geknechtet von anderen, sich ihr Brot suchen müssen.
Traf es sich da nicht wunderbar, dass die wilde Lola Montes neben den bekannten körperlichen Vorzügen auch ein Herz für die Armen besaß?
Die Gräfin sorgte nicht nur für ihre Alemannen, sondern auch für deren Verwandte und Bekannte denen gegenüber die Alemannen sich als Gönner bewiesen, da sie durch ihre Fürsprache bei der Gräfin manchem derselben zu Unterstützungen und Posten verhelfen konnten.
In Bayern gilt Elias Peißner bis heute als skrupelloser Schuft, der im Bund mit der Montes den König ausgeplündert hat. Denn der Student richtet im Palais der Gräfin Landsfeld ein Büro für die Vermittlung von Posten und Pöstchen ein. Aber warum in ihm nicht einen sozialdenkenden Demokraten sehen, der die Güter der Reichen zugunsten Bedürftiger umverteilt? Vater Peißner, der verkrachte Vilsecker Türmer, wird Bote im Innenministerium in München. Später gibt ihm der König Arbeit im nähergelegenen Wald Sassen. Das Uhrwerk im Vogelturm zieht derweil wohl die Ehefrau auf.
Stopp, passt.
Der König war sehr viel unterwegs, Tag und Nacht. Und der Elias Peißner hat natürlich seine Lola Tag und Nacht bewacht. Und das war ein Fehler. Und wenn auch der König rausgebracht hat, was das da läuft, ich brauche dir erklären, was, ihr seid so erwachsene Menschen, gell, da sind Schriften gegangen.
Glaube mir, Ludwig, deine Lolita sah in Peißner nie jemand anderen als einen Mann, der reine Liebe zu ihr hatte, wie die Liebe, die man zu Jungfrau Maria hat.
Peißner, wünsche von Ihnen zu wissen, ob Sie derselben beigewohnt haben. Peißner, erzähl er mir.
Auf ihrer Flucht aus München am 11. Februar 1848 steigt Lola Montes in Schloss Blutenburg ab. Hier erwarten sie bereits die Alemannen.
Wie Lola bei ihrer Ankunft um 23:30 nachts in die Wirtsstube tritt, fällt sie dem Alemannenpeißner, ihrem Hauptliebling, wie eine liebende Gattin nach langer Trennung um den Hals und beschwört ihn, mit ihr nach München zurückzukehren.
Aber Fritz, wie die Freunde und wohl auch Lola Elias nennen, weigert sich. Die Stimmung in München erscheint ihm zu gefährlich. Da ohrfeigt sie ihn und wirft ihm Schmarotzertum vor. Das ist zu viel für den Studenten.
Peißner, welcher hinausgestürzt war und sich zu entleiben droht, wird durch die süß klingende Sirenenstimme seiner Herrin, welche ihm nachgefolgt war, wieder beruhigt. Versöhnt treten beide wieder ein. Und nur durch des Wirtes tatkräftiges Dazwischentreten unterbleibt die Rückkehr nach München. Um 4 Uhr morgens begibt sich Lola in Gesellschaft des Peißner in das für sie in Bereitschaft gesetzte Schlafgemach zur Ruhe, wo sie bis 8 Uhr morgens bleiben.
Die zeitgenössischen Publikationen weiden sich an den Details. Das Nachtlager in Blutenburg geht in die bayerische Geschichte ein.
Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Wirkung es auf die Öffentlichkeit gehabt hat, dass Peißner mitten in der Katastrophennacht vor allen Leuten mit dir in Blutenburg ins Bett gegangen ist.
Was Peißner, den Studenten, betrifft, denkst du wohl, dass ich sehr arm im Geist bin und dass ich mich mit einem Geliebten beschäftige, während in Wirklichkeit alle meine Gedanken zuerst mit dir und dann mit meinen Freunden und zuletzt mit mir beschäftigt sind. Mein lieber Ludwig, ich habe anderes zu tun, als die Bestialität mit diesen Studenten zu schlafen.
Auch wenn Lola Montes intime Beziehungen zu ihren Studenten Ludwig gegenüber weiterhin leugnet, 3 Alemannen begleiten sie weiter bis Lindau, darunter selbstverständlich Peißner. In der Nacht zum 9. März 1848 kehrt die Gräfin heimlich alleine nach München zurück, um Ludwig zu treffen. Die Polizei schleust sie wieder aus der Stadt. Ihre Spur verliert sich in Landsberg, bis sie sich am 16. März beim König aus Frankfurt am Main meldet.
Querido Luis, ich habe dir nicht geschrieben, weil ich nach meiner Reise sehr krank gewesen bin.
Wo aber hielt sich die meistgehasste Frau Bayerns zwischen dem 10. und 15. März 1848 auf? Tja, vielleicht fand Lola Montes ja bei den Peißner-Eltern am Vilsecker Marktplatz Unterschlupf und blickte gelangweilt aus dem nach ihr benannten Erker auf das Treiben der Bauern und Händler herab.
Leider können wir bis heute nicht beweisen, dass die Lola tatsächlich in Filsig war. Aber lustigerweise ist bei Museumseröffnung am 30. Juni 2000,
als das erste deutsche Türmermuseum im Vilsecker Vogelturm eröffnete,
die jetzige Besitzerin von dem Geburtshaus des Elias Peisner zum Bürgermeister hergekommen und hat gesagt, sie hat ein Kleid aufgehoben von der Lola. Jetzt haben wir doch ein Museum, da wird doch das Kleid reinpassen.
Das Kleid lagerte offenbar auf dem Speicher des Hauses am Marktplatz. Die neuen Besitzer der ehemals Peisnerschen Wohnstätte wollen gewusst haben, dass Lola es damals, also im März 1848, zurückgelassen haben soll.
Wir haben das Kleid im Germanischen Nationalmuseum von der Expertin untersuchen lassen. Und sie konnte sagen, dass es ein Spät-Biedermeier-Kleid ist, damals hochmodern, also eigentlich 1847, ein Jahr vorher hochmodern, laut den Berliner Modejournalen. Und es ist aus Maulbeerseide. Die Maulbeerseide hat der König Ludwig I. damals eingeführt. Die war noch ganz neu, es war ein ganz kostbares, besonderes Material. Und aus diesem Material hätte sich auch eine höher gestellte Persönlichkeit, also Bürgermeistersgattin zum Beispiel am Ort, die hätte sich da ein schönes Festtagskleid schneidern lassen. Aber nicht ein einfaches Reisekleid.
In der Peisnerstube des Vilsecker Türmermuseums ist das mutmaßliche Reisekleid der Lola Montes das einzige Exponat. Dass es der Verliebte Elias als Souvenir irgendwann eingesteckt haben könnte, zieht hier niemand in Betracht.
Ich spiele mal ab. Den Schlüssel nehme ich aber mit.
Peisner, erzähl ihr mir!
Aber Peisner ziert sich. Noch.
Noch schien es mir zu delikat. Verhältnisse eurer königlichen Majestät zwar wohl bekannt, doch ohne allerhöchst eure Erlaubnis in so direkter Sprache zu berühren.
Nun erzähl ihr mir schon, aufrichtig!
Und endlich erzählt Peisner. Allerdings nur gegen allerlei Zusicherungen. Schließlich hat der Skandal um Lola Montes nicht nur den König die Krone gekostet, sondern auch den Ruf des Jurastudenten ruiniert. Weil er sich unmoralisch benommen hat, kann er an keiner deutschen Universität das Studium beenden.
Eure königliche Majestät möge mir allerhuldvollst erlauben, noch dieses Semester die Universität Gießen zu besuchen. Oder geraden Weges mein Glück über den Wassern suchen zu dürfen.
Die Akte Nummer 39 im Ludwig-Archiv in der Bayerischen Staatsbibliothek umfasst drei Briefe des Türmersohns an den 41 Jahre älteren bayerischen König, geschrieben in Vilseck zwischen dem 21. Dezember 1848 und dem 5. Januar 1849, also ein Dreivierteljahr nach der Flucht der Lola Montes. Auch die Briefumschläge mit den aufgebrochenen Siegeln sind aufbewahrt.
Von Haus und Hof verjagt, sitzen meine beiden Eltern, ich und zwei Geschwister in einem kleinen Zimmer mit zwei Fenstern. Zugleich unser Schlafzimmer.
Das Haus seiner Eltern am Marktplatz ist zwangsversteigert worden. Der einstige Favorit, der Lola Montes, sitzt in wenig glamourösen Verhältnissen fest.
Überdies in einem Städtchen, das durch sein Bedauern bald durch sein Schimpfen, wie durch sein früheres Schmeicheln, meine größte Verachtung genießt.
Peisner, nun komme er schon zur Sache.
Allerdurchlauchtigster, großmächtigster König, allergnädigster König und Herr. Noch im Monate November 1847 befand ich mich einmal alleinig bei der Gräfin in dem kleinen Schlafzimmer und nach längerem Liebkosen küsste und drückte sie mich, berührte mich alsdann und bahnte mir den Weg, sie zu genießen. Worauf, um kurz zu sein, ich fühlte, was ich nie zuvor gefühlt. Ich wusste nicht, wie mir geschehen.
Der König honoriert die Ehrlichkeit des Studenten. Endlich begreift er, dass die Frau, die er zur Gräfin Landsfeld ernannt hat, ihn und Peisner gegeneinander ausgespielt hat. In ihrer Eifersucht sind die beiden Männer Leidensgenossen.
Dass auch andere in den Besitz der Gräfin gekommen sind, glaube ich mit Bestimmtheit behaupten zu können.
Finanziert von Ludwig I. erreicht Elias Peißner am 3. Juli 1849 New York City. Der bayerische Monarch wird auch die bald schon verwitwete Peißner Mutter bis an ihr Lebensende unterstützen. Sein ehemaliger Nebenbuhler fährt weiter nach Philadelphia. In der dortigen Germantown verdient er die ersten Dollar. Er trägt Landsleuten deutsche Lieder zur Gitarre vor. Bei einem Ausflug bleibt Peißner im Städtchen Schenectady im Staat New York hängen. Schnell findet er Kontakt zu den akademischen Kreisen. Im August 1850 gibt er hier seine ersten Deutsch- und Lateinstunden.
Please translate. She dances. Is she old? She is young. Is the king good? Is the king good? Yes, he is.
Peißner etabliert sich schnell im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Obwohl ihm ein Universitätsabschluss fehlt, erhält er eine Professur am Union College in Schenectady. Er muss kurz um seine Reputation fürchten, als Lola mit ihrer Bühnenshow Lola Montes in Bavaria am Broadway auftritt. Aber nichts passiert. 1856 heiratet er Margaret, die Tochter seines Kollegen Taylor Lewis. Sie bekommen 3 Kinder. Die Politik jedoch wird Peißner wieder zur Falle. Wie viele in den Nordstaaten lebende Intellektuelle engagiert er sich gegen die Sklaverei der Südstaaten. Seine 1861 veröffentlichte Schrift »The American Question in its National Aspect« gilt bis heute in den USA als wichtiges, um Vermittlung bemühtes Dokument der Bürgerkriegszeit.
Die Welt hat amerikanische Industrie, amerikanischen Handel, amerikanische Kunst und Zivilisation schätzen gelernt. Wir, das Volk, haben von Tag zu Tag klarer wahrgenommen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. A common mission to ourselves, to America and to the world.
Obwohl er einen Krieg gegen die Südstaaten ablehnt, schart Professor Peißner am College gefechtswillige Studenten und Dozenten um sich. Im Sommer 1862 erhält der ehemalige Münchner Chorstudent die Erlaubnis, das 119. Infanterieregiment aufzustellen. Es besteht zu 2/3 aus deutschen Einwanderern. Auf Druck ihres feurigen Oberst kommen die Freiwilligen an die Front nach Chancellorsville.
Der Peißner, das war ein wilder Hund, der ist herübergeritten in die feindliche Stellung.
Am späten Nachmittag des 2. Mai 1863 reitet Peißner seinen Männern voraus in die Schlacht.
Und Herr Geschirr kommt raus, ihr feigen Hunde. Das hat er einmal gesagt, der war tot.
Es dauert nur wenige Minuten. Dann fällt der 37-Jährige im Kleingewehrfeuer der Konföderierten. Bis heute hält man Elias Peißner in Schenectady hoch in Ehren. In Bayern dagegen macht man nach wie vor einen Bogen um den Lola-Montanen Oberpfälzer. Es gibt kein Buch über ihn, keine Rehabilitation seiner Person. Nur das Vilsecker-Türmer-Museum würdigt den Sohn des Städtchens immerhin seit dem Jahr 2000.
Es hat sich eigentlich erst durch die Museumseröffnung ergeben, dass man den Elias wieder schätzt.
Und was schätzt der Ort an ihm?
Dass er ja, in die Geschichte eingegangen ist.
Elias Peißner und seine Lola Mannen, der feurige Favorit der Gräfin Landsfeld. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von Justina Schreiber, die auch Regie führte. Die Sprecher waren Laura Mehr, Christian Baumann, Martin Vogt, Katja Schild und Peter Weiß. Ton und Technik Monika Xenger, Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.